Und vielleicht ist das so vielleicht eine kleine Hilfe, wenn man an einem Punkt kommt, wo man wieder merkt, oh, es ist schwierig, diese Absage jetzt zu verknosen, oder es ist schwierig, jetzt hier weiterzumachen, wo ich gerade keine neue Idee habe oder what else, dass man sich dann immer sagt, ja, genau das ist der Punkt, wo es schwierig wird, und das ist jetzt genau der Punkt, wo ganz viele aufhören und die Hände in den Schoß legen. Also kann man sich selber ja sagen, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt nämlich weitermache.
Hi, ich bin Sonja und ich freue mich, dass du in dieser Flut an Podcasts ausgerechnet auf meinen geklickt hast. Herzlich willkommen zu Wird schon schief gehen, zwischen Traumleben und Überlebenskunst. Dieser Podcast ist für alle SchauspielerInnen, die sich nach Austausch sehnen und sich auch in turbulenten Zeiten verstanden fühlen wollen. Außerdem hört ihr hier auch immer wieder Interviews mit KollegInnen, die ihre Erfahrungen teilen. Solltest du gerade zum ersten Mal auf den Podcast geklickt haben, empfehle ich dir an dieser Stelle, die erste Folge zu hören. Denn dort erfährst du etwas mehr über mich und die Beweggründe, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Eigentlich wollte ich nur alle 2 Folgen ein Interview führen, denn das ist für mich ein bisschen stressfreier. Allerdings bieten Interviews eben immer einen Mehrwert, und da es zeitlich gut gepasst hat, habe ich mich entschlossen, diese Regel mit nur jede 2. Folge ein Interview erstmal ad acta zu legen und die Gespräche dann zu veröffentlichen, wenn es gerade passt. Ich würde euch gerne mit vielen schönen News bombardieren und erzählen, was wieder alles Krasses passiert ist. Aber es ist genau das eingetreten, was immer eintritt, wenn man es am meisten braucht, nämlich nichts. Das ist wirklich eine interessante Dynamik dieses Berufs. Also habe ich einfach das gemacht, was sowieso auf dem Plan stand.
Der Sommer ist in Berlin angekommen, auf jeden Fall. Heute war so ein unfassbar warmer Tag. Und natürlich habe ich genau heute meine Demoband-Szene gedreht und das auch noch draußen in einem gefütterten Hoodie. Aber was tut man nicht alles für die Kunst? Es wird auf jeden Fall Zeit, mal wieder ein kleines Update zu geben, weil ich bisher für die Folge 5 noch gar keine Aufnahme gemacht habe. Es lag irgendwie auch gar nicht daran, dass es jetzt nichts zu erzählen gegeben hätte, aber irgendwie hat mir dann immer der passende Moment gefehlt und das hole ich jetzt doch mal nach. Also in den letzten Tagen hat sich schon so ein bisschen was verändert, weil ich für mich gemerkt habe, es sind dann nochmal Dinge passiert, Sachen abgesagt worden. Die waren nicht in trockenen Tüchern, aber ich hatte so das Gefühl, der Strom reißt nicht ab. Ich habe dann aber irgendwann für mich entschieden, ich möchte nicht mehr in dieser Stimmung sein. Und eine Freundin von mir hat mir ein Hörbuch empfohlen, was mir sehr geholfen hat, mir wieder mehr zu vertrauen, dem Leben wieder ein bisschen mehr zu vertrauen und das, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, loszulassen, was eines meiner schlechtesten Eigenschaften ist. nein, obwohl Geduld, also Geduld und Loslassen, das sind wirklich nicht meine Stärken. Aber dazu weiß man das ja und kann dann auch ein bisschen dran arbeiten. Das Hörbuch heißt übrigens Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Für alle, die sich da vielleicht auch dafür interessieren. Und vielen Dank an der Stelle an meine Freundin, die Andi, die mir das empfohlen hat, die ich hoffentlich auch bald als Gästin in diesem Podcast begrüßen darf. Jedenfalls geht es mir seitdem viel, viel besser. Und ich habe jetzt einfach akzeptiert, dass Dinge nun mal ins Wasser gefallen sind und dass das in Ordnung ist, dass es nicht cool ist, aber habe mich da Gott sei Dank rausgezogen. Und nachdem hier in Berlin der Sommer so schön eingezogen ist, da kann es einem eigentlich nur gut gehen. Ich habe nach wie vor meine Sprecherschichten, versuche den Teil auch ein bisschen mehr auszubauen. Habe ich aber, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt. Ich habe heute, wie erwähnt, meine neue Demoband-Szene gedreht, was mir auch immer sehr viel Spaß macht und neuen Aufschwung gibt, und habe jetzt eben gerade das Interview beendet, was ihr am Ende der Folge hören werdet. Es ist ein Interview, was ein bisschen unüblicher ist, weil ich diesmal, Spoiler Alert, keinen klassischen Schauspieler interviewt habe. Soweit ist mal der aktuelle Stand. Kann ich noch irgendwas erzählen, was sich getan hat? Es hat sich innerlich einfach viel getan, und ich glaube, ich kann das irgendwie nur weitergeben, dass es, glaube ich, gut ist zu erkennen, wenn man in einer Situation ist, wo es einem nicht gut geht. Also da ist dann gut zu erkennen, ob man sich da selber rausziehen kann oder ob man irgendwie sagt, ich glaube, ich schaffe das nicht alleine. Also ich habe es ja auch nicht komplett alleine geschafft. Ich hatte natürlich Hilfe von ganz tollen Leuten in meinem Umfeld. Kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr euch Hilfe von Freunden oder auch professionelle Hilfe sucht oder auch, dass die Freunde euch helfen, professionelle Hilfe zu suchen, weil man kann ja sich da auch unterstützen und wenn es darum geht, bei einer Krankenkasse oder so anzurufen. Genau, aber das nur mal als kurzer Exkurs, dass ihr das vielleicht als Anstoß auch nehmen könnt, falls ihr schon darüber nachgedacht habt. Es ist eine gute Sache, sich auf jeden Fall Menschen anzuvertrauen. Ja, dadurch hat es bei mir Gott sei Dank relativ gut geklappt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das zum Großteil alleine für mich erledigen konnte. Und ich habe für mich entschieden, das ist total in Ordnung. Ich genieße das jetzt wirklich. Diese Zeit, Sommer in Berlin ist toll. Das kann man nicht anders sagen. Es ist aber auch erst mein zweiter Sommer. Ich wohne ja noch gar nicht so lange hier. Und ich habe auch gerade erst angefangen, die Stadt ein bisschen besser kennenzulernen. Also dank meines Backup-Jobs bin ich in dieser guten Situation, dass ich einfach jetzt auch wirklich mal kurz mir die Zeit nehmen kann, um durchzuatmen, um runterzukommen und dieses Loslassen dann wirklich umzusetzen. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal was essen. Das kam nämlich heute ein bisschen zu kurz bei dem ganzen Programm mit Drehen und Interview führen. Und mein Magen hängt mir ein bisschen in den Kniekehlen. Und dann werde ich, nachdem ich diese Aufnahme beendet habe, offiziell für heute Feierabend machen. Es ist auch gleich 19 Uhr. Ist doch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, die Arbeit ist für heute vorbei. Ich glaube, diese Podcast-Folge wird extrem kurz werden. Ich würde euch nämlich gerne irgendwas anderes erzählen, aber Fakt ist einfach, dass gerade nichts passiert. Ich habe ja Akquise gemacht vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile 2, 3 Wochen. Ich sage euch, wie es ist keine einzige Buchung reingekommen. Und das ist echt immer so, wenn man Akquise macht, dann kommt erstmal nichts gefühlt. Und dann irgendwann, wenn du gar nicht mehr damit rechnest und vielleicht auch deinen Kalender gerade nicht abgedatet hast, dann kommt was rein. Ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen also trotzdem nochmal Akquise machen. Aber ja, auch jetzt, ne? Wir sind ja ein bisschen im Sommerloch, würde ich mal sagen. Ich würde wirklich gern euch was anderes erzählen, aber vielleicht tut es auch mal gut, das zu hören. Aber bei mir passiert wirklich gar nichts. Ich habe mich da also damit total angefreundet, dass ich jetzt gerade, wie gesagt, so flexibel sein kann und einfach spontan Sachen planen kann. Ich glaube, vor 2 Folgen oder so habe ich ja gesagt, boah, es ist irgendwie entweder nix oder voll viel los. Und ja, jetzt ist einfach gerade eine Phase, wo nix los ist. Ich hatte heute Tanztraining, das hat mich ziemlich körperlich auseinandergenommen, muss ich sagen. Es war heute wirklich krass, aber es ist auch sehr warm und ja, wenn man dann da einige Stunden im Training ist, dann zerfetzt es einen manchmal auch. Und nächste Woche ist auch schon die letzte Woche vom Programm. Jetzt wurde uns angeboten, ob wir ab September weitermachen wollen. Aber ich habe mich da jetzt spontan vom Bauchgefühl erstmal dagegen entschieden. Ich habe das jetzt 10 Monate lang gemacht. Ich habe gesehen, dass ich mich entwickelt habe. Ja, ich bin einfach froh, dass ich so ein cooles Tanzstudio gefunden habe in Berlin und dass ich da einfach so ein bisschen meine Kurse habe, wo ich mich wohlfühle und wo ich bestimmt auch immer mal wieder hingehen werde. Was mir gerade auch ein bisschen im Magen liegt, ist, dass ich noch nicht genau weiß, wie es mit meinem Job weitergeht als Sprecherin, weil ich da immer noch nicht das Feedback habe, ob mein Vertrag verlängert wird. Und tatsächlich endet der Vertrag schon sehr bald. Und ich habe gemerkt in den letzten Tagen, dass mich das wirklich belastet hat. Und morgen bei meiner Schicht werde ich mal schauen, ob ich was rausfinden kann, wie es aussieht. Genau, also das ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Wenn ich jetzt so drüber spreche, muss ich sagen, geht es mir gerade nicht ganz so gut damit, dass nichts passiert, weil man natürlich dann Angst hat, dass es der Dauerzustand wird. Aber ich glaube, ich muss es aushalten. Morgen habe ich mir tatsächlich endlich vorgenommen. Ich warte ja immer noch eigentlich auf Fotos. Aber ich glaube, ich schicke morgen jetzt einfach wirklich mal diese Mails raus, die CasterInnen-Mails. Es ist schon so viel Zeit wieder vergangen seit meiner letzten Mail. Nee, das muss jetzt, glaube ich, morgen sein. Sonst habe ich meinen 12-Wochen-Plan nämlich nicht erfüllt. Profile aktualisiert habe ich tatsächlich. Also ich habe die Bilder auch schon online gestellt. Und jetzt muss ich einfach nur die Info rausschicken. Nächste Woche hatte ich nichts drinstehen, ehrlich gesagt, im Plan. Ich glaube, das bleibt auch so, weil ich kann es jetzt nicht erzwingen. Ich glaube im Moment, ich habe das ja vorher gesagt, in der Folge vorher ist es der Sommer des Loslassens. Ich glaube, ich werde gerade so ein bisschen auf die Probe gestellt. Ich habe in den letzten Wochen wirklich sehr viel losgelassen und ich merke einfach, dass ich nicht mehr wie wild gefühlt alle 2 Stunden nach neuen Stellenausschreibungen schaue, dass es mich nicht mehr so krass verrückt macht, wenn ich sehe, wie andere arbeiten und ich nicht. Also es hat sich auf jeden Fall gebessert. Aber natürlich ist der Gedanke daran, dass das jetzt ein Dauerzustand ist, nicht schön. Und das zeigt ja auch nur, dass ich meinen Job mag. Und es generell mag, wenn einfach was los ist. Und ja, noch dazu muss ich sagen, dass mich die letzten 1-2 Wochen vor allem so ein bisschen mitgenommen haben, was das ganze Thema mit Rammstein betrifft. Ich finde es echt schwierig, was abgeht in den Kommentaren. Und das zieht echt viel Energie. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der sich Kommentare durchliest und sich davon dann runterziehen lässt. Aber ich finde es krass, in was für einer Welt wir leben. Und ich habe oft das Gefühl, wir machen ein paar Schritte zurück, anstatt nach vorne. Und ja, ich glaube, das ist dieser Mental Load, von dem man immer mal wieder liest, der vor allem Frauen betrifft, weil sich Frauen über viel mehr Dinge Gedanken machen und sehr viel mehr denken und sehr viel mehr vorausplanen. Ja, grundsätzlich einfach mehr Dinge im Kopf haben, die sie permanent beschäftigen. Ich glaube, das ist der beste Weg, das zu beschreiben. Das merke ich sehr, sehr, sehr. Ja, meine Katze liegt neben mir und schnarcht. Das ist schön. Ich kann mich auf jeden Fall an ganz vielen Dingen erfreuen. Also so ist es nicht. Und mir geht es grundsätzlich gut. Es gibt nur Momente, wo ich mir denke, es dürfte auch wieder anders sein. Tatsächlich ist es auch schon wieder Dienstag und am Freitag soll die neue Folge rauskommen und ich habe noch nichts geschnitten. Ja, mir läuft mal wieder die Zeit ein bisschen davon, obwohl ich ja gerade sehr viel frei habe, aber irgendwie bin ich dann doch wieder viel unterwegs und verplane mir meine Zeit eben dann anderweitig und merke so, oh, okay, jetzt ist hier irgendwie doch viel los. Also ich glaube, wenn ich jetzt morgen noch mal was herausfinde bezüglich Job und so, dann melde ich mich auch noch mal. Aber ansonsten soll es das vielleicht hier schon gewesen sein. Und im Anschluss hört ihr dann auch gleich das Interview, was ich geführt habe. Manchmal ist es ja auch gut, eine Folge kurz und knackig zu halten, wenn man nicht so viel zu erzählen hat. Ja, nur zum Abschluss kann ich euch sagen, wenn es euch ähnlich geht gerade, alle anderen arbeiten und ich nicht, kann ich nur sagen, ich bin hier. Ich arbeite gerade auch nicht. Und wir schaffen das, Kopf hoch. Diese Phasen gibt es immer wieder. Und mit jedem Mal wird es irgendwie einfacher. Mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt erstmal.
So ist es eben. Kopf hoch und nicht aufgeben. Durchhalten, weitermachen. Und wenn es doch so krass wird, ins Kissen schreien. Oder sich einfach mal ablenken und nicht ans Arbeiten denken. Ja, ich weiß, einfacher gesagt als getan. Was sich in dieser Folge aber tatsächlich einfach und spontan ergeben hat, war mein Interview mit Alex. Ich habe Alex 2021 kennengelernt, als ich meine Weiterbildung bei Showreel Hamburg gemacht habe. Er coacht in dieser Weiterbildung zusammen mit Cosma SchauspielerInnen. Es wird typisiert, es werden Szenen geschrieben und gedreht, an der Schauspieltechnik gearbeitet und natürlich wird auch über mentale Gesundheit geredet. Es ist quasi ein Gesamtpaket, was man in dieser Woche der Weiterbildung bekommt. Man hat am Ende idealerweise einen guten Überblick über die nächsten Schritte, die man machen muss, um mehr in die Film- und TV-Welt einzusteigen. Als ich auf Instagram veröffentlicht habe, dass ich einen Podcast starte, hat Alex sich als Interviewpartner angeboten. Und als er in Berlin zu Gast war, um mit uns neue Demoband-Szenen zu drehen, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mich mit ihm in mein Wohnzimmer gesetzt.
Dann starten wir einfach rein.
Auch einfach raus.
Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dich meine Fragen zu stellen. Wird ein bisschen ein anderes Interview wie die zwei, die ich davor geführt habe. Ich habe aber gelesen, du kommst ja eigentlich ursprünglich schon von der Schauspielerei, oder?
Ja, ich sage immer, dass ich in meinem ersten Leben auch eine Schauspielausbildung gemacht habe, bin aber seit, zumindest jetzt muss ich wahrhaftig rechnen, nein, vor 15 Jahren hinter die Kamera gerückt, aber nach Hamburg gekommen mit dem großen Wunsch, auch Schauspieler zu werden.
Okay, und davor hast du davor irgendwas anderes noch gemacht oder bist du direkt Schule, Schauspielschule?
Ich habe vorher wahrhaftig, was in Anführungsstrichen Vernünftiges zu lernen, Erzieher gelernt. Ich habe 4 Jahre lang in Hannover, 4 Jahre lang die Ausbildung und habe Erzieher gelernt und habe da aber auch die Gründe, warum ich es lernen wollte, relativ dann danach schnell verloren und ich habe dann in Hannover angefangen, Theater zu spielen, Laientheater erstmal zu spielen, Improvisationstheater zu spielen und dann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das will ich jetzt alles professionell können. Und habe mich dann sozusagen in Hamburg beworben auf diversen Schauspielschulen.
Und dann hat es geklappt und du bist einfach irgendwo hingegangen.
Ja, ich bin irgendwo hingegangen. Ich glaube, das Problem, was ich hatte, ich kann mich immer noch so ausreden oder rausreden, dass ich damals auch kein Internet hatte und nicht recherchieren konnte. Und ich hatte bei allen 3 privaten Schauspielschulen, die es damals gab, heute gibt es in Hamburg viel, viel mehr private Schauspielschulen, hatte ich bei allen 3 einen Termin zum Vorsprechen. Und die erste, bei der ich vorgesprochen habe, wurde ich dann sozusagen auch genommen. Dann habe ich die anderen ausfallen lassen und habe gedacht, brauche ich ja jetzt nicht mehr, kann jetzt die erstbeste nehmen. Im Nachhinein wird einem dann noch ein bisschen bewusst, dass die Entscheidung nicht die absolut richtige war.
Ja.
So, und das immer das nächstbeste dann einfach zu nehmen und das andere ein bisschen mehr zu machen. Und gut, aber auch das lernt man.
Wie bist du da? Also du hast gesagt, du hast Kleintheater gespielt. War das dann irgendwie während der Ausbildung zum Erzieher oder?
Genau. Ich habe nebenbei auch in der Gastro gearbeitet und dort gab es mal so eine Veranstaltung mit Improvisationstheater. Mhm. Mit diesem typischen, was man ja auch hier in Hamburg teilweise kennt. Ach nee, ich kann ja nicht sagen, hier in Hamburg, ich bin ja gerade in Berlin. Also was man vielleicht aber auch in Berlin kennt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und deswegen habe ich mit Improvisationstheater angefangen und habe meinen ersten Schauspielunterricht genommen. Und ja, das war dann wirklich noch während meiner Erzieherausbildung. Und im Grunde genommen kann ich sagen, ich bin 2 Monate, 3 Monate nach Abschluss meiner Erzieherausbildung bin ich dann nach Hamburg gezogen.
Okay.
Also ich habe eigentlich nur ganz, ganz kurz wirklich als Erzieher gearbeitet. Mhm. 2,5 Wochen.
Ja, hat schon gereicht, ne?
Hat schon gereicht.
Und dann hast du schon gesagt, dass es dich dann hinter die Kamera verschlagen hat. Wie ist denn das passiert?
Eigentlich mit Zufall. Ich habe, also das kennt man in Berlin, das kennt man in Hamburg. Ich habe, als ich meine Schauspielausbildung abgeschlossen habe, jeder braucht irgendwie erstmal irgendwo Geld, habe ich in Hamburg Dungeon angefangen, Touristenattraktion, dunkle Geschichte der Städte, auch hier in Berlin gibt es das. Und habe dort 2008 die Schauspielleitung übernommen und habe kurz vorher meine eigene Showreels gedreht. So.
Ah.
Und mit einem befreundeten Kameramann. Und der aber gesagt hat, naja, ich kann das aber alles nicht schneiden, das müsstest du tun. Und damals noch mit DV-Kassetten, ich kannte mich nicht aus, habe ich mich so ein bisschen da reingefuchst und habe dann sozusagen die Showreels, die ich gedreht habe, auch mit anderen Kollegen, auch alle aus dem Dungeon, Hamburg Dungeon damals, habe ich dann geschnitten. Fand das halt erstmal total klasse. Man hatte eine Idee für eine Szene und auf einmal hat man so ein fertiges Produkt vor sich. Das fand ich faszinierend, die Arbeit. Und dann habe ich halt die Schauspielleitung übernommen und hatte dann auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler im Team, die ja nicht das Ende ihrer Karriere eingeläutet haben, weil sie im Dungeon arbeiten, sondern auch die wollen Demomaterial. Und dann habe ich sozusagen 4 Jahre lang nur mit diesen Schauspielern und Schauspielern dort arbeiten eigentlich gedreht wie ein Blöder und habe halt einfach gemerkt, auch meine wenig Freizeit, die ich hatte, habe ich mit Drehen verbracht. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass das so etwas ist, egal wann ich es tue, wie ich es tue, auch unter welchem Stress ich es tue, es ist halt immer etwas, was Spaß macht. Auch mit dem, natürlich mit dem Fulltime-Job im Dungeon und dann nebenbei drehen, war einfach dann wirklich irgendwann keine Zeit mehr, irgendwie mich selber nochmal irgendwie als Schauspielerin auch irgendwie sichtbar zu machen oder auch an mir selber als Schauspieler zu arbeiten. Das ist alles einfach hinten übergefallen. Aber zu Recht im Nachhinein, weil ich letztendlich ja gemerkt habe, ja, das Drehen hinter der Kamera macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Okay, also du vermisst das auch nicht.
Manchmal, wenn ich gerade mit Schauspielerinnen und Schauspielern drehe, ist es schon, gibt es immer Momente, wo ich es vermisse. Aber ich weiß, nur weil ich es vermisse, mich da jetzt irgendwie, also ich kann das, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ne? Und jetzt nur irgendwas dann zu machen, nur weil ich es unbedingt vermisse, halte ich für sinnlos. Deswegen, es gibt einzelne Momente, ja, da vermisse ich es, aber ich glaube, der Platz hinter der Kamera füllt mich letztendlich, wenn man es so sagen soll oder darf, mehr aus.
Mhm. Du bist dann irgendwann auf die Idee gekommen, Showreel Hamburg zu gründen? Oder wie ist das dann, war das so ein Übergang, weil du ja sowieso schon so viel gedreht hast?
Ja, also ich habe, also 2008 habe ich mit dem Drehen angefangen, habe also 4 Jahre lang auch im Dungeon habe ich die Filme produziert, die teilweise heute noch laufen, auch geschrieben und habe halt auch so fürs Dungeon halt auch so Trailer gemacht. Es war dunkel, es ist halt alles so ein bisschen spooky und habe halt mich so ein bisschen drauf spezialisiert, damals schon mit den Schauspielerinnen und Schauspielern halt eben Showreel-Szenen zu drehen. Und irgendwann nach 4 Jahren, auch 4 Jahre lange, häufig ins Klo gegriffen, häufig auch gescheitert, habe ich halt irgendwann nebenberuflich gesagt, ja, ich biete das an. Ich möchte das auch mit den Leuten machen, die ich jetzt vorher nicht kenne, die ich erst beim Drehen kennenlerne, weil Schauspielerinnen und Schauspieler ticken nun mal alle wirklich ganz, ganz individuell. Hm. Und das ist ja auch das Interessante an dem Beruf, auch den Menschen in dem Beruf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt eine Webseite, ich biete meine Leistung an. Und habe eigentlich letztendlich bei Showreel Hamburg, bei den Namen, habe ich einfach nur gedacht so, was ist denn Google-relevant? Okay, wenn ich ein Showreel brauche in Hamburg, würde ich Showreel Hamburg eingeben. Und dann habe ich einfach den Namen genommen.
Das ist eigentlich total gut. Du machst das ja nicht alleine, aber hört sich so an, als hättest du es erstmal alleine gestartet.
Also 2012, also ich, wie gesagt, 4 Jahre erstmal nur gedreht. Und dann 2012 ist ja sozusagen Showreel Hamburg entstanden. Habe ich 5 Jahre allein gemacht und seit 2017 sind wir eigentlich nur noch im Doppelpack, also Cosma Dujar und ich. Cosma macht das ganze Coaching. Wir beide machen ja auch zusammen Weiterbildungen und etc. Also dass wir mittlerweile ja auch drüber nachdenken, irgendwann nicht mehr, und das kann man jetzt vielleicht zum ersten Mal ein bisschen offizieller sagen, wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken, dass es auch immer nicht mehr Showreel Hamburg heißen wird. Showreel Hamburg suggeriert ja einfach, klar, wir machen Showreel-Szenen, aber mittlerweile machen wir viel, viel mehr. Also braucht es auch vielleicht irgendwann mal einen Namen, einen anderen Namen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind zu zweit, Cosma Dujar und ich. Eine Zusammenarbeit, die ich never missen möchte in Zukunft.
Kann ich verstehen. Ich bin ja schon in den Genuss gekommen und naja, bin seitdem Fan. Du arbeitest, wie gesagt, viel mit SchauspielerInnen zusammen. Und die wollen meistens ja alle gerne ein bisschen mehr drehen. Was ist denn deiner Meinung nach das große Geheimnis, der Schlüssel zum Erfolg, wenn man mehr drehen möchte?
Also es ist ja so, dass wenn es den Schlüssel zum Erfolg geben würde, das ist ja eine Tür, die kein Schloss hat, wenn es den Schlüssel zum Erfolg geben würde und ich wüsste ihn oder ich hätte ihn, dann sage ich immer auch so, ja, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich reich. Also es gibt ja nicht das Patentrezept.
Ja.
So, aber genau das ist es. Das ist ja genau unsere Arbeit. Wir arbeiten mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die eben mehr einen Fuß in der Tür haben wollen. Natürlich gerade in der Arbeit vor der Kamera, gerade auch eine Art von Schauspiel, was ja auf Schauspielschulen doch manchmal ziemlich sträflich vernachlässigt wird. Und also ich glaube erstmal, da erzähle ich, glaube ich, niemand etwas Neues, dass das Disziplin und Arbeit dahinter stecken. Mhm. So, dass man nicht durch Zufall auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung ist und irgendeinen Regisseur kennenlernt und man findet, der Regisseur findet einen toll und dann kommt das nächste große Filmprojekt und dann hat man die Hauptrolle oder sonst irgendwas. Das sind, glaube ich, und damit habe ich wirklich schon vor Jahren aufgehört, das sind, natürlich kennen wir alle diese Geschichten, wo es passiert, aber es sind Ausnahmen. Und ich habe auch keine Lust mehr, oder beziehungsweise ich rede da nicht über Ausnahmen.
Ja.
Und deswegen Disziplin ist, glaube ich, ganz klar. Vor allen Dingen Disziplin mit Verbindung von einem langen Atem. Auch da erzähle ich niemandem was Neues und das ist immer so leicht dahergesagt. Und ich glaube, dass Cosma und ich auch sehr genau wissen, was das nämlich dann bedeutet, einen langen Atem zu haben, Disziplin zu haben. Und da hört das ja Ganze noch nicht auf, sondern zum Schauspielberuf gehören ja auch immer wieder Rückschläge oder beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal Absagen, sprich eventuell Niederlagen. Auch die muss man als Schauspielerin, als Schauspieler erstmal irgendwie dann auch immer wieder aufs Neue irgendwo einpacken und sagen, okay, und jetzt geht's weiter mit Disziplin und langen Atem und man darf sich dadurch ja nicht bremsen lassen. Auch das ist wahnsinnig einfach gesagt und da ist es natürlich in unserer Arbeit wahnsinnig interessant, weil so die Schauspielerinnen und Schauspieler so ganz verschieden eben damit umgehen. Für die einzelnen Sachen immer eine Lösung zu finden, das ist total interessant. Und das, was natürlich Cosmo und ich gefunden haben, ist erstmal ein, und ja, man kann es sich sogar so ein bisschen als Rezept nehmen. Was wir gemerkt haben, ist, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich zusammentun. Das ist wirklich so ein so weit unterschätztes Tool, was man hat, wenn man irgendwie in einer Arbeitsgemeinschaft, in einer Bande oder wie man es auch gerne nennen möchte, wirklich als Schauspielerin und Schauspieler zusammenarbeiten, das irgendwie zusammen durchsteht. Mhm. Ja, und da kann man sich ja auch immer so ein bisschen mal jetzt selbst kontrollieren, wenn man das hört. Habe ich so meine vielleicht 2, 3, 4, 5, ist ja vollkommen egal, wirklich meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, mich vielleicht regelmäßig treffe, ob über Zoom oder live, wie auch immer, jedes Mal mir auch zusammen was vornehme, woran man arbeiten kann, sei es Caster-Mail schreiben, sei es neue Szenen kreieren, sei es Inspiration zu holen für Fotos oder eben auch zusammen About-Me's machen und drehen. Das könnte jeder einfach mal so, ja, habe ich meine 3, 4, 5 Leute und dann wirklich vielleicht, wenn man das nicht hat, wenn man nicht den regelmäßigen Austausch mit Kollegen hat, da vielleicht mal anfangen und sagen, okay, mit wem könnte ich denn langfristig mal zusammenarbeiten? Mit wem könnte ich denn so eine Arbeitsgemeinschaft bilden? Und das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr, sehr gesunder Schritt.
Ja, finde ich total spannend, weil klar, lange Atem, das hört man immer alles und Durchhaltevermögen und sich immer wieder neu positionieren, Disziplin. Aber finde ich total spannend, dass du das sagst, dass man sich zusammentut, weil ich glaube, das habe ich so eigentlich noch nie von jemandem gehört, dass er gesagt hat, ja, tut euch zusammen und tauscht euch aus. Das schätze ich ja auch total. Deswegen mag ich das auch im Writers Club ja auch so gerne, dass man da immer Fragen stellen kann. Und ja, ist einfach ein gutes Konzept, ein gutes Gesamtkonzept.
Keiner weiß mehr was der Writers Club ist.
Du darfst es sehr gerne erklären. Ich habe es jetzt
angesprochen. Nein, Janice, das kannst du auch erklären. Du hast es angesprochen.
Ich habe es angesprochen. Ja, nach der erfolgreichen Weiterbildung freundet man sich mit Alex auf Facebook an. Dann kommt man in eine sehr nette Gruppe, wo alle AbsolventInnen von der Weiterbildung, die das bisher schon gemacht haben, auch drin sind. Oder die allermeisten, würde ich mal sagen. Und da kann man dann, was einem auf dem Herzen liegt, ansprechen, schreiben, fragen. Und Alex ist auch immer da und beantwortet eventuell Fragen, die keiner beantworten kann.
Vorausgesetzt, ich kann sie beantworten.
Ja. Ja, und dadurch entsteht halt eine Gemeinschaft. Also sonst hätte ich zum Beispiel ja meine Spielpartnerin von heute auch nicht so richtig gefunden.
Stimmt, wir haben ja heute fleißig schon gedreht.
So ist es.
Was vielleicht auch ein bisschen helfen kann, ist ja gerade, weil du sagst ja auch richtig, ne, es ist immer so einfach hergesagt. Ja, Disziplin hat man gehört, ja, lange Atem muss man haben. Ja, sich mit anderen zusammenzutun, das ist auch auf jeden Fall immer ein gesunder Weg. Worauf ich immer häufig ganz natürlich stoße, ist, dass man ja immer an verschiedenen Punkten seiner Karriere gerade ist. Und es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt beispielsweise mit Absolventen und Absolventinnen von Schauspielschulen arbeite, die ja zum Beispiel noch keine Absagen bekommen haben. Mhm. Die sind noch an einem ganz anderen Punkt, als wenn man jetzt zum Beispiel 10 Jahre im Beruf ist und man wirklich echt viele, viele, viele Absagen schon kassiert hat und trotzdem weiter die Energie hat, weiterzumachen, aber eben auch sagen, ja, das Ganze ist nicht einfach. So, und mittlerweile muss ich mich selber dabei immer ertappen, dass ich sage, richtig, aber man will ja nicht, dass es einfach ist. Also,
naja. Nee. Wäre schön, wenn es manchmal einfacher wäre.
Gut, aber wenn das Ganze, also das vor der Kamera wirklich zu arbeiten, kontinuierlich zu arbeiten, dieser Weg ist schwierig und ich finde es total richtig, dass dieser Weg schwierig ist, weil wenn man wollen würde, dass es einfach ist, in einem Berufsfeld, der Punkt 1 ja komplett übersättigt ist. Es gibt viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler, als es Rollen gibt im Fernsehen. Das ist einer. Und das zweite ist, die Berufsbezeichnung ist ja nicht geschützt. Jeder, der einmal durch die Kamera gewackelt ist, sage ich mal, kann sich Schauspielerin oder Schauspieler schimpfen. Und wenn dann die ganze Sache mit dem wirklichen Fuß in der Tür behalten und reinkriegen, wenn die Sache einfach wäre, dann können wir auch sagen, ja, dann kann es jeder. Und ich glaube nicht, dass ich in der Situation als Schauspielerin, und da muss jede Schauspielerin und Schauspieler an sich selber denken, Nee, man will nicht, dass es einfach ist, dass es jeder kann.
Ja, das von dem Punkt aus, ja, natürlich.
Und vielleicht ist das so vielleicht eine kleine Hilfe, wenn man an einem Punkt kommt, wo man wieder merkt, oh, es ist schwierig, diese Absage jetzt zu verknosen, oder es ist schwierig, jetzt hier weiterzumachen, wo ich gerade keine neue Idee habe, oder what else, dass man sich dann immer sagt, ja, genau das ist der Punkt, wo es schwierig wird, und das ist jetzt genau der Punkt, wo ganz viele aufhören und die Hände in den Schoß legen, also kann man sich selber ja sagen, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt nämlich weitermache. Weil schwierig wird es bleiben. Also ich glaube, dafür gibt es kein Patentrezept. Aber wenn man sich zusammentut, kann es individuell einfach werden.
Ja, klar, man hat ja den Austausch. Und ist ja auch ein bisschen der Grund, weshalb ich den Podcast auch mache, dass man sich nicht mehr so alleine fühlt. Weil es gibt, glaube ich, wie gesagt, viele Leute, die sich noch nicht krass vernetzt haben. Manchmal, glaube ich, muss man der Mensch sein oder das machen, was man selber am meisten gebraucht hätte. Und deswegen sitzen wir hier.
War für mich auch klar, dass ich es irgendwie natürlich einrichte, hier auch beim Podcast dabei zu sein, weil dieser Grundgedanke schon mal so richtig ist von diesem Podcast, dass man sich zusammentut und dass man das auf keinen Fall vernachlässigen darf. Und alles, was dazu hilft, eben auch so ein Podcast, soll man nutzen.
Ja, danke dafür schon mal. Wir haben ja schon über Demoband-Szenen kurz gesprochen. Was macht denn eine gute Demoband-Szene deiner Meinung nach aus?
Ja, im Grunde genommen ganz einfach zu beantworten. Ein gutes Spiel. Wirklich vor der Kamera zu zeigen, dass man dieses Handwerk beherrscht und ich jemanden sehe durch das, ich nenne es jetzt mal Fernsehbild, und jedes Wort abkaufe, was er sagt oder was die Person sagt. Das finde ich erstmal viel, viel wert, und das ist, glaube ich, erstmal auch leichter gesagt als getan. Das ist wirklich, das macht für mich erstmal eine gute Demoszene aus. Was letztendlich, worauf man bei Demoszenen achtet, Sonja, da kennst du mich, da gibt es jetzt,
ja.
Da könnte ich jetzt anfangen zu reden und ich würde in 3 Stunden nicht mehr aufhören. Deswegen vielleicht geht das konkreter.
Naja, also was ich ja zum Beispiel in Erinnerung habe, was wir sehr eingetrichtert bekommen haben von dir und was mir auch, glaube ich, an den Demoszenen gefallen hat, die ich im Vorfeld angeschaut habe, ist, dass es einfach Sachen sind, wo man nicht das Gefühl hat, es wird jetzt eine komplette Büchse aufgemacht und alles erklärt. Das war, glaube ich, für mich das größte Learning, was ich hatte, dass du gesagt hast, immer nimm diesen Erklärbär aus der Szene raus und dann funktioniert sie meistens.
Ja. Das mag ich halt total gerne eben auch am Spiel. Und ich bin auch letztens gerade von der Casterin darin wieder bestätigt worden, dass ich dieses Drama, um das es geht, in einer Demoszene nicht benennen oder plakativ benennen muss, sondern dass im Hintergrund wahnsinnig viel ablaufen kann, was ich halt letztendlich dann in der Figur und das, was ich im Spiel sehe, dass da was ausgehandelt wird, ein Konflikt ausgehandelt wird, aber ich nicht selber erklärt bekomme, was für ein Konflikt, weil letztendlich dient eine Demoszene zu Marketingzwecken und eine Casterin bestenfalls in der Demoszene eben arbeiten kann. Und wenn ich eine Demoszene drehe, wo ganz klar vom Text her, vom Drama her, jetzt ich bin die betrogene Ehefrau, alles erklärt wird, dann so eine Casterin sucht gerade eine betrogene Ehefrau, dann ist das super, aber das ist ja so ein bisschen ein Schuss ins Schwarze, ins Blaue. Auf jeden Fall ein Schuss da irgendwie, ja, kann sein. Wenn ich aber das gleiche Drama habe, also man ist eine betrogene Ehefrau und ich weiß jetzt nicht, wie ich auf das Beispiel gekommen bin jetzt gerade, aber ich kann es spielen, aber ich kann dann aber auch ganz, eine Casterin kann aber viel, viel, viel mehr rein interpretieren in meine Figur, und das muss gar nicht mal dann die betrogene Ehefrau sein, sondern einfach auch die Mutter sein, die einfach gerade wahnsinnige Schwierigkeiten mit ihrem Kind hat. Das kann die Mutter sein, die oder auch die Frau sein, die in ihrem Job vielleicht gerade auch große Schwierigkeiten hat oder eben nicht. Das heißt, dass ich der Casterin eine größere Projektionsfläche von der Figur geben kann. So, das kann ich immer dann, wenn ich möglichst wenig erkläre, aber letztendlich viel Spiel dabei ist, anstatt dass ich im Text immer so viel erklären muss.
Genau, deswegen mag ich die Szenen auch gerne. Du bist ja auch Werbecaster. In manchen Situationen.
Wenn wir Casting haben, dann bin ich Caster für Werbefilme, ja.
Ja, das heißt, du siehst dann auch immer mal wieder E-Castings von Leuten, die sich dann logischerweise auf diverse Werbespots bewerben. Wie ist das für dich? Kannst du da irgendwie benennen, so diese Fehler sollte man nicht machen bei einem E-Casting, oder stolperst du immer wieder über die gleichen Sachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss, glaube ich, erstmal ganz klar unterscheiden, dass Werbefilm-Casting ganz, ganz selten vergleichbar ist mit Casting für fiktive Fernsehformate oder Filmformate. Das sind schon 2 verschiedene Arten von E-Casting. Bei welchem Film kommt es natürlich sehr, sehr viel auf den Typen letztendlich an. Also das klingt jetzt zwar blöd, aber das, was zu vermeiden bitte ist und was mir trotzdem immer auffällt, egal wie häufig wir es schreiben oder sagen, dass es erstmal technische Sachen sind. Wir haben, wenn wir Werbecasting-Aufgaben schreiben und wir versuchen, Werbecasting-Aufgaben immer möglichst so zu schreiben, dass es also wirklich auch nicht 1000 Kameraeinstellungen sein muss, dass es möglichst einfach auch zu drehen ist. Und da schreiben wir auch grundsätzlich, wir haben es zweimal stehen in Dickbuchstaben und unterstrichen, bitte im Querformat aufnehmen. Trotzdem, ich möchte nicht lügen, von 10 Castings ist mindestens 1, 2 wieder im Hochformat. So, ne? Man hat es vergessen. Und das ist so ein bisschen, man vergisst es, glaube ich, nicht, wenn man ein bisschen Sorgfalt walten lässt, auch Dateien einfach richtig zu benennen. Einfach wirklich erstmal die Aufgabe wirklich zu lesen und das abzuliefern, was da von einem verlangt wird. Mhm. Wie die Aufnahme letztendlich dann aussieht, ob das dann manchmal so ein bisschen, ja, es darf ruhig auch ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen wackeln oder auch der Ton muss jetzt nicht so mega cool sein. Also die Möglichkeiten, die man zu Hause hat und man hat mit dem Handy wirklich tolle Möglichkeiten, einfach das, was sozusagen als Aufgabe gestellt ist, letztendlich für sich so abzuliefern, wie man denkt, so will man es abgeliefert bekommen. So. Aber da gibt es eigentlich, gerade jetzt im Werbefilm, selten irgendwelche Fehler.
Also mehr das Technische, wie du schon gesagt hast. Ne?
Genau, also wichtig ist, glaube ich, wenn man Werbecasting bekommt, also ich kann das jetzt vom Werbefilmcasting am besten sagen, dass man eigentlich letztendlich, wenn man weiß, man ist zu Hause, man ist zwar nicht immer zu Hause, aber man ist jetzt zu Hause, man weiß, okay, ich habe dann und dann in meiner Wohnung Licht, dass ich auf jeden Fall dieses ganze Technische, Gott, wie stelle ich das Handy auf, wo muss ich draufdrücken, dass das alles schon 1000 Mal geprobt oder gemacht worden ist, auch wenn ich gleich gerade kein Casting habe, es einfach mal zu machen, damit ich nicht bei jedem Casting wieder vor so einer großen technischen Aufgabe stehe und mir eigentlich mehr den Kopf zu zerbreche, oh mein Gott, wie nehme ich das jetzt auf? Sondern dass man das wirklich, und das muss ich sagen, auch gerade während der Pandemie haben die Leute wirklich einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht, was Werbecastings betrifft. Die sind mittlerweile so gut, so routiniert. Also da kann ich immer nur als Titzing sagen, wenn man das noch nicht ist, so routiniert, dann bitte nachholen, weil da sind wirklich welche, die machen das ganz schnell, zumindest technisch. Die sitzen eigentlich nur da, haben den Werbefilm oder beziehungsweise diese Casting-Aufgabe bekommen und die sitzen eigentlich da und überlegen eine halbe Stunde, was sie Lustiges machen könnten. Das ist so ihr einziges Ding und dann eigentlich, das klingt natürlich jetzt total vereinfacht, drücken sie nur auf Aufnahme, ne? Und in 2 Stunden ist halt so ein Casting auf jeden Fall auch abgegeben, wenn es jetzt nicht allzu viel Text ist.
Ja.
Aber auch bei Werbecastings, wenn man mal ein bisschen Text ablegen und lesen muss, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch wie bei fiktionalen Castings.
Gut, das ist klar.
Fiktionale Castings sind natürlich anders vorzubereiten, aber da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil das machen wir sehr, sehr selten.
Da gibt es keine gute Überleitung, aber es ist eine Frage, die ich trotzdem stelle. Was war für dich bisher die schwierigste Situation in deiner Karriere, egal in welchem Berufsfeld jetzt, und wie bist du da wieder rausgekommen?
Als du die Frage angefangen hast zu stellen, habe ich gedacht, das Schwierigste eigentlich ist es wirklich, diesen Sprung zu machen in die Selbstständigkeit. Mhm. Aber aus dir bin ich nie rausgekommen. Mal so eine konkrete Situation, also
kann auch eine Phase sein. Also es muss jetzt nicht, oh Gott, da war ich dann dort und dann ist das passiert, sondern einfach vielleicht, wir haben ja alle mal Phasen, wo es uns nicht so gut geht oder es schwerer fällt, Motivation zu finden, ob du da irgendwie pauschal irgendwie an was denken kannst gerade.
Ich kann pauschal an was denken, was so, was wir auch jetzt gerade am Anfang hatten. Es ist so, wenn man sich selbstständig macht als Punkt 1, was ich bin, Filmemacher, Regisseur, Fotograf. Und Punkt 2 ist es ja meine Größe, also ich mache zwar auch Webserien, ich habe auch Kurzfilme gemacht, aber mein Hauptaugenmerk liegt ja einfach auf Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja.
So. Und wenn man sich das sozusagen als Leidenschaft nimmt, mit Schauspielern und Schauspielern zu arbeiten und sagen, darauf will ich sozusagen meine komplette Selbstständigkeit oder größten Teil meiner Selbstständigkeit aufbauen, dann merkt man, dass es dieses Erfolgskonzept, wenn man jetzt mal so auf den Businessplan gucken will, nicht vielversprechend ist. So. Und da hatte ich, glaube ich, wirklich, als ich mich selbstständig gemacht habe, also ich komplett auch aus dem Dungeon, aus dem festen Job raus und dann diesen Sprung gewagt habe, waren so die ersten, und das ist aber, glaube ich, bei jeder Selbstständigkeit so und auch eben bei Selbstständigkeiten von Schauspielern und Schauspielern, es ist im Grunde nichts anderes, sind die ersten 2, 3 Jahre echt hart gewesen. Mhm. Richtig hart gewesen, dass man so viel gearbeitet hat und eigentlich kein Geld verdient hat. Was ich immer sage, das möchte ich eigentlich niemandem wünschen, so Existenzängste zu haben und nicht schlafen zu können. Und das ist halt Jahre hinweg. Und da gibt es eigentlich nur ein Patentrezept, was ich jetzt im Nachhinein von mir aus behaupten kann, ich habe weitergemacht. Es ist einfach dieses, ich habe weitergemacht. Im Nachhinein bin ich da ja ganz gut raus.
Richtig. Was machst du denn zum Ausgleich oder zum Abschalten? Gibt es überhaupt irgendwas? Schaltest du ab?
Ja, also ich mache auch mal, auch wenn man es jetzt nicht immer sieht, mache ich mal Sport. Das ist für mich so ein Ausgleich. Vor allen Dingen bin ich, glaube ich, jemand, der jetzt nicht, wenn er jetzt zum Beispiel Workouts macht, dass er zu Hause es machen kann. Da muss ich irgendwo anders sein. Dann bin ich also irgendwie im Gym. Und da kennt mich keiner, da kann ich dann nicht alleine sein und kann machen und walten, was ich will. Und vor allem denke ich, ich habe keine Zeit, irgendwie über einen Beruf nachzudenken. Und ansonsten habe ich so einfach zum Abschalten, was ich immer ganz cool finde, also von meiner Seite aus, das klingt zwar ein bisschen merkwürdig, aber ich habe so ein bisschen meine Rituale, auf die ich nicht verzichten mehr kann. Dass ich also beispielsweise, es ist egal, wie früh ich aufstehen muss oder wie früh ich aus dem Haus muss, ich stelle mir immer grundsätzlich einen Wecker mindestens 1,5 bis 2 Stunden so weit früher, dass ich 1,5 bis 2 Stunden für mich habe, um, wer Cosmo und mich kennt, weiß, was jetzt kommt, um in Ruhe Kaffee zu trinken.
Ich wusste es.
Genau, aber halt wirklich so diese 2 Stunden zu haben, und das ist ja kein Abschalten vom Beruf, sondern einfach wirklich immer diese 2 Stunden zu haben, auch wenn man sich in den 2 Stunden rumlangweilt und gar nichts denken kann. Diese 2 Stunden brauche ich. Und ob ich den letzten Tag passieren lasse oder den nächsten Tag oder den folgenden, also den Tag, der jetzt angebrochen ist, irgendwie. Aber diese morgens, diese 2 Stunden, die habe ich immer für mich, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Ritual, meine Medizin, mein Abschalten.
Sehr cool.
Ja, ist blöd, wenn ich es nicht habe. Also ne, auch heute. Also ich brauchte heute auch wieder, obwohl ich in Berlin bin und hier nicht in meiner Wohnung bin, bin ich auch so weit früh aufgestanden, dass ich natürlich bei dem tollen Wetter irgendwie da draußen saß, Kaffee getrunken habe. Berlin erstmal mit dem Kaffee finden und da mich auch war.
Worauf bist du stolz in deinem Leben?
Das ist mal so schwierig zu beantworten, worauf man stolz ist. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel letztendlich ja stolz bin, dass ich sozusagen ja mit meiner Selbstständigkeit ein Leben führe, was ich nicht eintauschen wollen würde. Also Punkt 1, diese Durststrecke auch überlebt zu haben und nicht aufgehört zu haben, da bin ich schon stolz drauf. Und dass ich letztendlich auch mal merke, dass ich natürlich einen Beruf habe, der Punkt 1 selbstständig ist, und aber Punkt 2 anders wie andere Filmemacher vielleicht, dass ich nicht irgendwelche Aufträge habe und ich habe jetzt irgendwie einen Chef von irgendeinem, wo ich jetzt ein Imagefilm mache oder sonst irgendwas, der mir dann sagt, was ich tun soll. Sondern dass ich ja mit dem Klientel, also mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich immer auf Augenhöhe. Das ist halt ein cooles Berufsbild, wo ich dann immer merken muss, ja, da bin ich privilegiert. Da kann ich auch ein bisschen stolz drauf sein letztendlich. Und wenn es so eine Dankbarkeit auch gibt. Ne, wenn Leute einfach nur, auch wenn es nebenbei ist, ich höre es immer, ich kann das nicht immer so gut zeigen, ich bin ja ziemlich emotionslos, aber wenn man weiß, man hat einen Job, wo auch eine gewisse Dankbarkeit herrscht, und das heißt eigentlich so ein bisschen auch meine Arbeit.
Was wünschst du dir denn für deine berufliche Zukunft noch?
Also konkret eigentlich nichts Großartiges. Also ich habe natürlich so ein paar Projekte vor Augen, die ich umsetzen will. Also im Spätsommer steht vielleicht der nächste Kurzfilm an, den ich umsetzen möchte. Das irgendwie ist jetzt so ein Wunsch, dass das alles funktioniert. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich was ändern würde. Also ich lerne es vielleicht auch dieses Jahr, mir mal ein bisschen Zeit für mich selber zu nehmen. Und deswegen bin ich ja auch Berlin, weil ich mit meiner besseren Hälfte einfach auch gesagt habe, wir wollen monatlich einmal irgendwo weg und einfach mal alles so ein bisschen. Und deswegen habe ich den Berlin-Aufenthalt jetzt auch nur um 2 Tage verlängert, um auch zu drehen. Aber einfach ein bisschen mehr Zeit, Private Time. Das ist, glaube ich, das, was so in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen ist. Und sich dafür einfach nicht die Zeit genommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Beruflich würde ich jetzt gerade überhaupt nichts ändern.
Das ist eine echt coole Aussage, finde ich. Wenn man sagt, auch nö, ich will nichts ändern, Hauptsache es geht irgendwie so weiter. Und
Ja, also ich weiß, ich muss immer manchmal sagen, dass ich das klingt immer so arrogant, wenn ich sage, ich bin da echt privilegiert. Vor allen Dingen, auch gerade was wir eben heute gemacht haben an Szenendrehs, es ist ja, ich sehe ja durch die Kamera immer wieder eine neue Geschichte. So, und was ich halt eben cool finde, ist, dass ich diese Geschichte vom Text her gelesen habe. Die Texte kommen ja in dem Fall ja von euch.
Ja.
So, es ist halt jedes Mal was Neues, was ich durch die Kamera sehe, wo es auch nicht langweilig wird, weil es für mich spannend ist, wie funktioniert dieser Text. So, ne? Und dann hat man erst selber das Bild vor Augen und dann hat man auf einmal so eine neue Interpretation, wo man denkt so, ja, cool, so geht's auch. So, und wie gesagt, auch bei Demoszenen ist es ja grundsätzlich so, man kann es vermeintlich immer anders machen.
Klar.
Oder kann man immer anders anlegen. Und wie gesagt, deswegen wird es ja nicht langweilig. Also ich habe ja keinen Job, wo ich jetzt jeden Tag irgendwas Gleiches habe, immer die gleiche Szene. Das ist ja scheiße. Sondern es ist halt immer was anderes. Deswegen, mir fällt jetzt gerade echt ad hoc nichts ein, was ich beruflich ändern wollen würde.
Das ist doch das schönste Schlusswort, was man sich wünschen kann. Also das war es eigentlich auch mit den Fragen. Es sei denn, das ist noch letzte Worte, die du sagen möchtest.
Nee, man sagt mir nach, dass ich auch manchmal viel zu viel rede. Deswegen habe ich keine letzten Worte. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schön, dass sich das ergeben hat.
Ich hoffe, ihr konntet dank des Interviews ein paar neue Impulse gewinnen. Eine andere Perspektive zu haben, ist ja meistens hilfreich. Deshalb danke dafür, Alex. Und dass ich immer wieder positiv über die Weiterbildung spreche, ist übrigens keine gesponserte Werbung, sondern einfach meine eigene Meinung. Vielleicht war hier jemand von euch schon mal bei Alex und Cosma und hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, mich an dieser Stelle von euch zu verabschieden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, folgt ihm gerne auf Instagram unter wirdschon-podcast und teilt ihn mit euren Freundinnen und KollegInnen. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung und ein Abo. Am besten aktiviert ihr die Glocke, dann erfahrt ihr immer gleich, wenn eine neue Folge online kommt. Habt eine sonnige Zeit und bis bald!